SWR aktuell, global.
Willkommen beim Umweltmagazin Global. Mein Name ist Alice Thiel-Sonnen. Wir schauen in dieser Ausgabe aufs Meer, in das Japan radioaktives Abwasser einleiten will. Wir schauen auf die Äcker, die mit der neuen Agrarreform umweltfreundlicher beackert werden sollen. Und wir schauen noch auf Unterhosen. Und das hat tatsächlich was mit Umwelt zu tun, voll wissenschaftlich. In der Luft verdunsten, im Meerwasser verdünnen. Schon lange überlegte Japan, wohin mit dem Abwasser, das in all den Jahren aus der havarierten Atomanlage in Fukushima gesammelt wurde. Mehr als 1 Million Tonnen sind da bislang zusammengekommen. Jetzt, einen Monat nach dem 10. Jahrestag des Reaktorunglücks, hat das Kabinett in Japan entschieden. Der Pazifik soll das Problem lösen. Katrin Erdmann berichtet aus Japan.
Seit der Reaktorkatastrophe von Fukushima vor 10 Jahren bereitet das Kühlwasser aus den geschmolzenen Reaktoren dem Betreiber TEPCO und der Regierung Kopfschmerzen. Seit Jahren wird es auf dem Kraftwerksgelände in großen weißen Tanks gelagert. Doch der Platz wird knapp. Deshalb hatte Japan eine Kommission eingesetzt, die zu dem Ergebnis kam: Ablassen ins Meer ist am günstigsten und einfachsten. Fest stand das schon im Herbst. Doch erst heute sagte Regierungschef Yoshihide Suga: Wenn wir die entsprechenden Vorbereitungen getroffen haben und alles den Regularien entspricht, können wir in etwa 2 Jahren mit dem Ablassen beginnen. Die Tritiumkonzentration des Wassers wird auf 1/40 des japanischen Standards reduziert und ist damit um ein Vielfaches geringer als der von der WHO festgelegte Standard für Trinkwasser. Die gesamte Planung soll nach Sugas Angaben unter anderem von der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA begleitet und transparent durchgeführt werden. Damit will sie offenbar auch die Zweifel der Fischereiindustrie ausräumen, die vor allem um ihren Ruf fürchtet. Wir nehmen die Bedenken der Menschen in der Region und der Fischereiindustrie, dass Gerüchte ihnen schaden könnten, ernst. Die Regierung will diese Bedenken durch Erklärungen zerstreuen. Das allerdings dürfte nicht einfach werden, denn obwohl die Lebensmittel aus Fukushima schon lange wieder verzehrt werden können, haben 8% der Japanerinnen und Japaner auch 10 Jahre nach der Reaktorkatastrophe Vorbehalte. Das Misstrauen ist hausgemacht, denn in der Vergangenheit wurde viel vertuscht. So gab Atomkraftbetreiber TEPCO vor Jahren erst auf öffentlichen Druck zu, dass das Kühlwasser nicht so gereinigt wurde wie versprochen. Anders als andere Stoffe lässt sich Tritium generell schwer herausfiltern. Deshalb lassen Atomkraftwerke in der ganzen Welt das Wasser so ins Meer ab. Auch Südkorea, das jedoch sofort eine Dringlichkeitssitzung einberief und sein Bedauern über die Entscheidung des Nachbarlandes zum Ausdruck brachte. Schon kurz darauf trat Minister Ko Jung-chol vor die Presse. Er ist für die Koordinierung der Regierungspolitik zuständig.
Wir werden noch im Laufe des Tages der japanischen Regierung unsere Bedenken und unsere Einwände gegen die Entscheidung überbringen.
Diese Entscheidung ist absolut inakzeptabel. Verständnis für diese Lösung kam nach lokalen Medienberichten hingegen von den USA. Japans Entscheidung sei transparent und es sehe so aus, als halte sich das Land an die internationalen Sicherheitsstandards.
Es sieht so aus, als würden die Sicherheitsstandards eingehalten, aber dennoch gibt es Zweifel und Bedenken. Nicht nur von den betroffenen Fischern vor Ort oder den Nachbarstaaten dort. Martin Thiel aus der Umweltredaktion hat sich mal bei Umweltschützern umgehört und dort überwiegend auch Ablehnung und Skepsis.
Glaubt man der japanischen Regierung, gibt es kein Risiko, das aufbereitete Wasser von Fukushima ins Meer zu leiten. Es sei außerdem notwendig, weil es keinen Platz für weitere Wassertanks zur Speicherung gibt, sagt der Betreiber TEPCO. Heinz Smital, Kernphysiker von Greenpeace, bestreitet das, denn schließlich findet man auch Platz für verstrahlte Erde.
Man sieht aber das für die schwarzen Säcke, also da, wo Erdmasse abgetragen wird, immer wieder neue Lagerstätten entstehen.
Und außerdem ist gar nicht mehr so viel Platz notwendig, weil nicht mehr so stark verstrahltes Kühlwasser entsteht wie kurz nach der Katastrophe 2011.
Am Anfang waren das etwa 800 Tonnen, heute ist man unter 200 Tonnen am Tag, sodass man mit zusätzlichen Kapazitäten heute auch wesentlich länger auskommt.
Smital fordert also mehr Tanks und vor allem eine bessere Reinigung des belasteten Wassers.
Der zweite Punkt ist, dass die Prozessreinigungsanlage von Anfang an nie richtig funktioniert hat. Und insofern mussten dann 800.000 Tonnen nochmal aufbereitet werden, aber auch mit fraglichem Ergebnis.
Denn der Kernkraftwerkbetreiber TEPCO musste 2018 einräumen, dass die Wasserfilterung nicht so funktionierte wie geplant. Und das wurde 5 Jahre lang verheimlicht.
Angesichts der Situation, dass TEPCO gewusst hat, dass die Anlage nicht richtig funktioniert, haben sie sich bemüht, einen anderen Mythos aufzubauen. Zu sagen, es ist nur mit Tritium drinnen, Tritium macht nichts.
Experten sind aber überzeugt, dass noch andere radioaktive Stoffe wie etwa Strontium-90 noch im Wasser vorhanden ist, das heftiger und länger strahlt, sagt Atomexperte Christian Küppers vom Öko-Institut in Darmstadt.
Auch so eine Filterung kann natürlich nie hundertprozentig wirken und auch wenn nur ein sehr kleiner Bruchteil gegenüber dem Tritiumgehalt an anderen Radionukliden noch in diesem Wasser enthalten ist, dann sind die das eigentliche radiologische Problem.
In Deutschland wäre das unzulässig, sagt Greenpeace-Experte Heinz Smital.
In der Strahlenschutzverordnung jetzt in Deutschland ist es nicht erlaubt, durch Verdünnung eine Entsorgung dadurch zu ermöglichen. Aber im Strahlenschutz ist es genau eben, um sich sozusagen billige Entsorgungsmöglichkeiten zu erschließen, nicht gestattet.
Fazit: Es gäbe andere Möglichkeiten, das verstrahlte Wasser aus dem havarierten Reaktor in Fukushima zu behandeln. Aber die kosten Geld, das der Betreiber TEPCO nicht ausgeben will.
Geld, das spielt auch eine wichtige Rolle, wenn wir jetzt zum Thema Landwirtschaft kommen. Die Landwirte grummeln zwar noch ein wenig, die Umweltverbände sagen, ja, es ist schon mal was, die Einigung, wie künftig die EU-Fördergelder auf die landwirtschaftlichen Betriebe verteilt werden, war mühsam. Aber jetzt haben sich Landwirtschafts- und Umweltministerinnen, grüne, rote und schwarze Länderagrarministerien zusammengerauft. Den groben Rahmen dafür hatte die EU schon vorgegeben, wie das jetzt national umgesetzt wird. Das wurde in einem ersten Schritt im Kabinett in Berlin beschlossen. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Martin Polanski.
Viel und günstig oder alles öko? Was und wie es auf den Teller kommt, ist eine hochemotionale Frage, sagt Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Und die Reform der Agrarförderung sei deshalb umso schwieriger.
Auf der einen Seite haben wir Landwirte, die demonstrieren, auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel Fridays for Future, die demonstrieren. Und wir müssen es erreichen und schaffen, dass wir Landwirtschaft, Gesellschaft miteinander versöhnen, näher bringen, Verständnis füreinander haben.
Lange wurde hart gerungen zwischen den Agrarministern und auch zwischen Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU und Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD. Nun hat man sich verständigt auf die künftige Verteilung der EU-Agrarfördergelder. Und beide Ministerinnen sprechen von einem Systemwechsel.
Wir sind jetzt auf einem Weg, der eine enorme Veränderung für die Landwirtschaft bringt, der Landwirte viel abverlangt.
Ich bin sehr froh, dass es jetzt endlich zu einem Systemwechsel kommt, dass Landwirtinnen und Landwirte für Leistungen, für die Umwelt, für das Gemeinwohl jetzt auch endlich mehr Geld bekommen.
So Umweltministerin Schulze. Der Grundgedanke: Bislang orientiert sich die Höhe der EU-Fördermittel vor allem an der Fläche eines Landwirtschaftsbetriebs. Zukünftig sollen dagegen Umwelt- und Klimaschutz auf Höfen und Feldern stärker honoriert werden. Ein Viertel der sogenannten Direktzahlungen wird an konkrete Umweltmaßnahmen gebunden, etwa mehr Brach- und Blühflächen für den Insektenschutz, mehr Vielfalt beim Anbau und weniger Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Außerdem wird Geld umgeschichtet zugunsten von Bioanbau und Tierwohl. Deutschland erhält zukünftig rund 6 Milliarden Euro jährlich an EU-Agrarfördermitteln. Umweltministerin Schulze hätte davon gerne mehr umverteilt zugunsten von Umwelt- und Klimaschutz. Die SPD-Politikerin schreibt sich aber zugute, dass die Ökoförderung schrittweise spürbar ansteigen soll. Schulze spricht von einem guten Einstieg.
Meine Hoffnung ist, dass wir uns gemeinsam auf diesen Weg machen, denn Umweltschutz und Landwirtschaft brauchen einander, um erfolgreich zu sein.
Mehr Lob als Kritik vom Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND. Der spricht von einer richtigen Richtung. Der Bundestag müsse im Gesetzgebungsverfahren aber dafür sorgen, dass die Ökomaßnahmen noch stärker honoriert werden. Dagegen befürchtet der Deutsche Bauernverband schmerzhafte Einschnitte für die Einkommen der Landwirte. Zudem seien die Vorgaben wenig pragmatisch und sehr kontrollaufwendig. Sorge der Landwirte: Immer mehr Höfe könnten dicht machen, weil sie zwischen Preiskampf und immer neuen Ökovorgaben nicht mehr bestehen können. Die vielen Trecker-Demos im Blick appelliert Klöckner dafür, den Landwirten nicht zu viel abzuverlangen.
Ich sage es ganz deutlich, der Respekt vor den Landwirten, vor ihrer Arbeit ist wichtig. Wer sie nur zu Landschaftsgärtnern degradieren will, der verkennt, dass das Wichtigste an der Arbeit der Landwirte ist, dass sie uns mit Nahrungsmitteln versorgen, nämlich heimisch produziert.
Viel und günstig oder alles öko. Die Demonstrationen zum Thema Agrarpolitik dürften trotz der Reform der Fördermittelverteilung weitergehen.
SWR aktuell, global, das Gespräch.
Landwirtschaft produziert unsere Lebensmittel, das ist das eine, aber Landwirtschaft steht nun mal auch immer weit oben auf der Verursacherliste, wenn es darum geht, dass wir immer weniger Feldhasen haben, immer weniger Feldvögel, wir reden über Insektensterben, deshalb der politisch formulierte Systemwechsel. Künftig soll in der Landwirtschaft umwelt- und klimafreundlicher geackert werden und dazu hat man die Agrarfördergelder aus Brüssel zu einem Teil noch stärker an Umweltauflagen geknüpft. Rainer Oppermann, Sie leiten das Institut für Agrarökologie und Biodiversität in Mannheim. Sie haben sich das in verschiedenen Studien ja schon mal angeschaut, wo es hakt in der Agrarlandschaft. Mal jetzt aus der tierischen Perspektive, wenn Sie Feldhase oder Biene wären, wie würde denn dann eine Traumlandschaft, eine Traumlandwirtschaft aussehen?
Ja klar, Traumlandschaft ist das eine, aber wenn ich Feldhase wäre oder Feldlerche oder Biene, dann wird es mir erstmal um das nackte Überleben gehen. Also ich muss erstmal überhaupt gucken, wie ich in der Landschaft zurechtkomme. Ich finde kaum was zu knabbern als Hase, ich finde kaum irgendwelche Insekten, mit denen ich meine Brut hochziehen kann als Feldlerche. Und da muss ich ziemlich weit umeinander hoppeln bzw. umeinander fliegen, bis ich da irgendwie die entsprechende Nahrung zusammen habe. Also ich brauche einfach alle 100 Meter irgendwelche Strukturen. Das heißt, ich brauche Brachstreifen, Blühstreifen oder wenn ich zum Beispiel im Getreide auf dem Boden noch verschiedene Kräuter habe und entsprechende Nahrung finde, entsprechende Insekten finde, entsprechende Samen finde, dann ist es für mich die Landschaft besser. Und wenn ich das in einem überschaubaren Bereich finde.
Für Feldhase und Lerche ist es also kein Traum der Zeit. Ich übernehme jetzt mal die andere Perspektive. Ich soll Land für Blühstreifen abtreten, ich soll Land brach liegen lassen, ich soll das Getreide für die Feldlerche weiter auseinandersäen. Das bedeutet doch für mich als Landwirt weniger Ertrag, mehr Aufwand, weniger Einkommen. Wie sollen wir da zusammenkommen, Feldlerche und Landwirt?
Das geht ja momentan um die Agrarpolitik und da sind ja öffentliche Gelder im Raum. Und darum geht es, dass man nicht einfach bezahlt dafür, dass jemand, ich sage mal, das ist ein bisschen plakativ, 100 Hektar Mais am Stück, kriegt das gleiche Geld, wie wenn einer naturfreundlich ganz vielfältige Landwirtschaft betreibt. Und um da die Gelder etwas gerechter zu verteilen, sollen die Landwirte, die wirklich umweltgerecht bewirtschaften, sollen mehr Gelder bekommen und die, die praktisch nur Intensivlandwirtschaft machen, etwas weniger Geld. Sodass sozusagen die Landwirte, die jetzt im Umweltsinne besser bewirtschaften das. Die sollen im Strich hinterher auch einkommensmäßig besser dastehen.
Dieses System Fördergelder an grüne Auflagen knüpfen, das hatten wir ja auch schon bei der letzten EU-Agrarreform. Da hieß die Idee Greening. Sie haben das ja auch an Ihrem Institut über die Jahre beobachtet, was das am Ende gebracht hat für die Artenvielfalt. Ergebnis eigentlich ja nichts. Was lief denn da schief?
Ja, 30% der Mittel der EU-Direktzahlungen sollten in dieses Greening reinfließen. Da hatte die EU-Kommission tatsächlich sehr gute Ideen, wie man das machen sollte. Da waren zum Beispiel 10% Landschaftselemente gefordert, die jeder Landwirt einbringen sollte, als Gegenleistung sozusagen für diese öffentlichen Gelder. Es wurde dann nach und nach verbessert sozusagen, diese ursprüngliche Idee, sodass hinterher aus den 10% nur noch 5% wurden und die letzten Endes sind mit diesen Greening-Mitteln, mit diesen 30% Direktzahlungsmitteln im Ackerland mal gerade 1,5-2% zusätzlich ökologisch wertvolle Flächen in der Agrarlandschaft rausgekommen. Also es ist ein krasses Missverhältnis zwischen den Geldmitteln, die dafür eingestellt wurden, diese 30%, und dem, was dann am Ende in der Fläche rausgekommen ist.
Das Greening von damals hat nicht funktioniert. In der aktuell geplanten EU-Agrarreform, da ist ja aber wieder die Rede von grünen Auflagen, die erfüllt sein müssen, wenn man Fördergelder haben will. Sie heißen jetzt Eco-Schemes oder Öko-Regelungen. Ihre Einschätzung, lässt sich damit denn jetzt mehr erreichen?
Die Agrarreform bietet tatsächlich die Chance, dass etwas passieren kann. Es ist auch durchaus ein ernster Wille erkennbar bei einigen Akteuren, aber sicherlich nicht bei allen Akteuren. Also es ist sicherlich was zu machen. Es kommt jetzt halt auf die nächsten Wochen und Monate an, wie ambitioniert das wirklich jetzt auch in der Umsetzung vorangetrieben wird oder nicht. Und ich hoffe und setze mich weiter dafür ein, dass wir da wirklich Regelungen finden, die auch den Namen verdienen, also Ökoregelungen, die dann den Namen Dunkelgrün verdienen. Also was gefordert ist, eben Maßnahmen zu machen, die auch wirklich wirken und die nicht nur ein grünes Deckmäntelchen darstellen mit neuen Begriffen und verbessertem Inhalt, sondern dass es wirklich ja gute Inhalte sind, die dann auch umgesetzt sind. Wir haben selber Untersuchungen dazu gemacht, dass es eben einfach dieser 10% nicht oder sehr, sehr extensiv genutzter Flächen braucht und weitere 10% extensiv genutzter Flächen, also in Summe ungefähr 20% der Fläche, die in irgendeiner Art und Weise extensiv genutzt werden müssen oder gar nicht genutzt werden, damit wir aus dieser Biodiversitätskrise rauskommen, aus diesem Insektensterben, aus dieser Abnahme der Biodiversität. Da muss einfach was passieren, sonst geht der Prozess weiter und weiter.
Sie sagen, wir brauchen eigentlich noch viel mehr Blühinseln, Brachen, weniger intensive Landwirtschaft, wenn wir was für die Biodiversität bewirken wollen. Bundesagrarministerin Klöckner hat gewarnt, wir sollen die Landwirte nicht als Landschaftsgärtner degradieren. Sie sollen ja schließlich in erster Linie unsere Lebensmittel produzieren. Ist denn die Landwirtschaft überhaupt die richtige Adresse, wenn wir die Artenvielfalt retten wollen?
Die Landwirtschaft bewirtschaftet nun mal 50% der Fläche Deutschlands und sie setzt eben in hohem Maße Pflanzenschutzmittel und Düngemittel ein. Und das ist ja nachweislich einer der Faktoren, die zum Artensterben beitragen. Und jetzt geht es um die Reform der Agrarpolitik. Insofern muss man das hier adressieren. Aber auch andere Akteure müssen aktiv werden. Also wenn ich denke an die ganzen Nachtbeleuchtungen in unseren Städten und Gemeinden, wenn ich denke an die Landschaftszerschneidung, Überbauung, das sind auch Themenfelder, wo ja auch verschiedene Akteure sich einbringen.
Eine andere Landwirtschaft ist nicht die einzige Rettung für unsere Artenvielfalt, aber eine sehr wichtige. Das sagt Rainer Oppermann, Leiter des Instituts für Agrarökologie und Biodiversität. Gerade bei den Feldvogelarten hat es in den vergangenen Jahren einen dramatischen Artenschwund gegeben in Deutschland und in ganz Europa. Deshalb ist es gut, die Landwirtschaft im Fokus zu haben. Aber wie Oppermann sagt, es gibt auch noch andere Adressaten. Wildvögel werden beispielsweise illegal gejagt und gehandelt. Als Delikatesse, als schönes singendes Haustier, als Trophäe. So geht natürlich Artenvielfalt auch verloren. In Paris, da gibt es seit einem Jahr Spezialermittler, die gegen den illegalen Handel mit Singvögeln vorgehen. Unsere Korrespondentin Christine Erdkönig hat sich die Ermittlerarbeit mal angeschaut.
Le Chardonneret élégant, wie er auf Französisch heißt, der Distelfink, ist wegen seines Gesangs beliebt auf dem Schwarzmarkt in Frankreich. Ein Exemplar des Singvogels kann bis zu 350 Euro erzielen. Auch auf dem Vogelmarkt der Ile de la Cité in Paris, wo wegen der strengen Corona-Regeln, der 10-Kilometer-Regel, am letzten Sonntag überhaupt kein Vogelhändler auftauchte. Aber sonst wird am Rande des Marktes, hinter den offiziellen Ständen, manchmal auch über die Kofferräume von Autos, illegal mit Singvögeln gehandelt. Emmanuel Duchérimont ist Vogelschützer und hat ein feines Gehör. So hilft er der französischen Umweltpolizei, die Vögel zu finden. Wir gehen durch die Reihen der Stände und hören, ob wir den Gesang des Distelfinks erkennen. Die Vögel sind natürlich in Käfigen versteckt und nicht zu sehen. Deshalb hören wir. Der Gesang ist mit einem geschulten Ohr zu erkennen. So haben wir schon ein paar Mal die Spezialermittler der Umweltpolizei informiert und waren erfolgreich. 7 Männer sind so festgenommen worden. Sie hatten etwa 50 Distelfinken gefangen. Noch gibt es den Distelfink mit seinem roten Kopf und dem braungelben Gefieder in den Parks der französischen Hauptstadt, wie zum Beispiel im Bois de Boulogne. Auch der Grünfink kommt noch natürlich vor. Beide Vogelarten sind aber in Frankreich streng geschützt. Yannick Jaouen ist seit über einem Jahr Spezialermittler der französischen Umweltpolizei. Die diese Vögel fangen, sind begeistert vom Gesang oder der Schönheit der Tiere. Beim Distelfink ist es, denke ich, vor allem der schöne Gesang. Und sie sehen ja auch dann, dass es einen Markt dafür gibt, eine Nachfrage. Da geht es dann auch ums Geld. Sie werden die Tiere fangen und verkaufen, um zu verdienen, genau wie wenn sie Drogen oder Waffen verkaufen würden. Zhao Wen ist mit seiner Ermittlungsgruppe für Paris und drei angrenzende Departements zuständig. Seit über einem Jahr gibt es das OFB, Office Français pour la Biodiversité, eine Einheit des französischen Umweltministeriums, die sich für die Artenvielfalt einsetzt. Sie kümmert sich vor allem um den illegalen Handel mit geschützten Tierarten. Und die Arbeit geht ihnen nicht aus, erzählt Zhao Wen. Im Gegenteil, mehr Ermittler wären nötig. Jede Woche landen alleine 2 bis 3 Fälle von illegalem Singvogelhandel bei ihm auf dem Tisch. Es sind Privatpersonen oder auch Stadtverwaltungen, die uns Fälle melden. Es gibt viele Tierschutzorganisationen, die uns informieren, die vor Ort sind und so Dinge mitbekommen und auch den Handel im Internet beobachten. Das Fangen, Transportieren und Verkaufen von Singvögeln wie dem Distelfink und dem Grünfink ist in Frankreich verboten. Es werden hohe Strafen verhängt. Eine Geldstrafe von 15.000 Euro und bis zu 3 Jahre Gefängnis. Spezialermittler Zhao Wen weiß, dass das viele der illegalen Händler trotzdem nicht abschreckt. Es sind häufig Menschen aus Nordafrika, die mit Singvögeln handeln. Es ist eine große Tradition mit den Singvögeln dort. Yannick Zhao Wen von der Spezialeinheit des französischen Umweltministeriums hofft, mit seiner Arbeit dazu beitragen zu können, dass der illegale Handel mit Singvögeln in Frankreich eingedämmt wird.
Spezialeinheiten gegen Wildvogeljäger, das war ein Blick nach Frankreich. Unterhosen für die Wissenschaft, so könnte man unseren Blick in die Schweiz jetzt überschreiben. Dort ist ein Großversuch gestartet. Eigentlich geht es darum, die Bodenqualität zu untersuchen. Und dafür hat man sich ein sehr eigenwilliges Instrumentarium ausgesucht. Übers Land verteilt, vergraben derzeit mitmachende Hobbyforscher nagelneue weiße Unterhosen im Garten. Unsere Reporterin Sabine Hackländer aus Zürich berichtet, was daraus letztlich wachsen soll.
Dass die Studie so einschlagen würde, hätten die Macher nicht gedacht. Wer interessiert sich in diesen Zeiten schon für Bodenanalysen? Doch der ungewöhnliche Aufruf der Universität Zürich im Verbund mit der staatlichen Forschungsstelle Agroscope wirkte Wunder, erzählt Studienleiter Marcel von der Heyden.
Insgesamt nehmen 1000 Schweizer und Schweizerinnen nehmen teil. Das hat uns sehr gefreut. Verteilt über die ganze Schweiz, vom Tessin bis Zürich, Basel. Westschweiz bis zu Ostschweiz und auch an der Grenze mit Deutschland, einfach verteilt über die ganze Schweiz, überall.
Im Dienst der Wissenschaft werden nun also landesweit blühend weiße Unterhosen vergraben. 2 Stück hat jeder Studienteilnehmer erhalten, dazu noch ein paar Teebeutel als weiteres Verrottungsobjekt zum Vergleich. Textilien und Teebeutel müssen nun 1 bis 2 Monate im Erdreich bleiben. Erst dann dürfen sie zurück an die Oberfläche und in die Hände der Hobbywissenschaftler.
Sie werden dann auch ein Foto machen vom der Unterhose, um zu sehen, wie viel abgebaut worden ist. Und gleichzeitig nehmen die Leute auch eine Bodenprobe und die schicken sie zu uns und wir machen dann noch weitere Analysen. Die schauen Sandgehalt an, Tongehalt an und mit einer bestimmten Anzahl Proben werden wir auch das DNA isolieren, damit wir die mikrobielle Diversität bestimmen können. Also wie viele Arten Bakterien gibt es, wie viele Arten Pilze gibt es und hängt das zusammen mit der Bodenqualität und der Abbaurate der Unterhose.
Dabei gilt, je löchriger die Unterhose, desto gesünder der Boden. Denn dann hätten sich besonders viele Mikroorganismen an ihr zu schaffen gemacht, so von der Heyden. Nicht umsonst läuft die Studie unter dem Motto Beweisstück Unterhose. Alle Daten inklusive der Koordinaten der Unterhosen werden in einer speziell dafür entwickelten App von den Studienteilnehmern eingetragen. Über eine interaktive Karte ist so für jeden sichtbar, wo genau die ehemals weißen Textilien gerade vor sich hinrotten. Schließlich geht es den Studienmachern neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen auch noch um ein bisschen Pädagogik.
Boden sorgt dafür, dass wir etwas zu essen haben. Unser Trinkwasser wird durch Boden filtriert. Es wird sehr viel Kohlenstoff im Boden gespeichert. Das ist natürlich wichtig, dass es weniger Klimawandel gibt. Das wollen wir einfach die Bedeutung vom Boden einfach die Allgemeinheit bekannt machen.
Wer hätte schon zugehört, wenn wir nüchtern berichtet hätten, Boden ist Kohlenstoffspeicher und Wasserfilter. Das wäre doch eher tröge gewesen. Aber mit Unterhosen und Teebeuteln, da kann Wissenschaft richtig spannend werden. Das war das Umweltmagazin Global. Mein Name ist Alice Thiel-Sonnen. Machen Sie es gut und eine spannende Zeit.